Guten Morgen miteinander. Ich will mich kurz vorstellen. Ich habe ein paar neue Gesichter gesehen. Ja, ich bin der Helmut, wohne in Schwangau mit meiner Frau Diana und meiner Tochter Sarah. Und wir gehen in die Nesselwanger Gemeinde. Ja, und ich bin also 40 Jahre alt, wenn es interessiert. Ich habe einen Predigttext mitgebracht. Epheser 6, Verse 10 bis 13. Und den würde ich gerne mit euch jetzt zweimal lesen. Epheser 6, Verse 10 bis 13. Du hast es bei mir in der Übersetzung so als Überschrift: Kämpft mit Gottes Waffen. Und schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Und ich würde das Ganze gerne nochmal lesen. Und schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Also ganz ursprünglich war es eigentlich geplant, aus dem Text eine Predigt zu machen. Dann habe ich festgestellt, da steckt mehr drin, da mache ich drei Predigten draus. Und das wäre dann die Teile gewesen: Teil 1, wer nicht unser Feind ist, Teil 2, wer unser Feind ist und Teil 3, stark im Herrn. Und mit Teil 1 und Teil 2, da war ich ja schon bei euch. Und heute wäre eigentlich der dritte und letzte Teil dran, stark im Herrn. Aber in der Vorbereitung habe ich festgestellt, dass in dem Thema zu Punkt 3, stark im Herrn, ja, so viel mehr drin steckt, als ich in einer Predigt kriege. Also meine Predigten sind eher eigentlich ziemlich kurz und so, aber trotzdem, ich habe gefunden, das ist zu viel vor einer Predigt. Und darum habe ich jetzt schon, wie geplant, Teil 3 mitgebracht, aber mit einem Unterpunkt. Und zwar stark im Herrn mit dem Unterpunkt durch den Gürtel der Wahrheit. Bevor es jetzt mit dem Hauptthema losgeht, nochmal eine kurze Wiederholung von den ersten zwei Punkten. Punkt 1, wer nicht unser Feind ist, da war ich am 19.11.2023 bei euch. In Vers 12 lesen wir: Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Also kurz gesagt, Menschen sind nicht unsere Feinde. Aber leider kämpfen wir ganz oft gegeneinander. Obwohl der Feind ja ein ganz anderer ist. Ja, dass wir nicht so viele unnütze Kämpfe gegen den falschen Gegner kämpfen, war es mir dann in der Predigt eben wichtig, was wir für eine Haltung am Mensch gegenüber haben, der irgendwas gemacht hat, was in meiner Augen absolut nicht in Ordnung ist. Und gegen den ich starke negative Gefühle habe, also vielleicht sogar Hass. Wie gehe ich damit um? Und ja, so einem Menschen gegenüber wünsche ich mir die Haltung: Der Mensch, der braucht nicht meine Feindschaft, der braucht nicht meinen Hass, der braucht nicht meine Verachtung, sondern der Mensch, der braucht Jesus. Und ja, wenn er nur kein Kind Gottes ist, dann erst einmal Jesus als Erlöser. Und wenn er ein Christ ist, dann, dass Jesus ihn korrigiert. Genau, kurze Zusammenfassung von der ersten Predigt: Wer nicht unser Feind ist. Dann noch kurze Zusammenfassung für die zweite Predigt, wer unser Feind ist. Da war ich am 16.06.2024 bei ÖYB. In Epheser 6, 11 und 12, da lesen wir vom Teufel, da lesen wir von dämonischen Mächten, da lesen wir von Weltherrscher der Finsternis, wir lesen von bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Also kurz gesagt, der Teufel ist unser Feind, aber nicht Menschen. Im Endeffekt weiß es jeder, der Teufel versucht uns von Gott wegzubringen. Er greift uns an, teilweise sogar ohne, dass wir das überhaupt merken. Er benutzt unser Fleisch, unsere Begierden. Ja, und der Teufel ist ein übermächtiger Gegner, gegen den wir, wenn wir auf uns selber gestellt sind, keine Chance haben, nicht einmal ansatzweise. Aber mit Gott sind wir in der Lage, den Angriff standzuhalten. Und ich habe in der Predigt einen Bibelvers mitgebracht, der, wie ich finde, ein super Prinzip beinhaltet, was quasi meine Ausrichtung betrifft. Und wie man ja, so der Angriffe vom Teufel so ein bisschen ausweichen kann. Und zwar in Jakobus 4, Vers 7. Also falls der Vers bei dir in der Bibel noch nicht angestrichen ist, ich finde, das ist ein Top-Vers zum Markieren oder zum Auswendiglernen. Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Der wird dann von euch fliehen. Nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Ich lese gleich nochmal vor. Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel. Der wird dann von euch fliehen. Nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Ja, und bevor das jetzt mit der eigentlichen Predigt losgeht, möchte ich ganz gerne noch mit euch beten. Ja, danke, großer Gott, für dein Wort. Danke für die Bibel. Herr, ich danke dir, dass du lebendig bist. Ich danke dir, dass wir mit dir leben dürfen. Danke, dass wir unsere ganze Hoffnung auf dich setzen dürfen und dass du treu bist. Herr, ich danke dir, dass du unsere Stärke bist und dass wir aus deiner Kraft leben dürfen und dass wir aus deiner Kraft Dinge bewirken können, die uns alleine unmöglich sind. Herr, ich bitte jetzt, dass du zu uns sprichst. Ich bitte, dass einfach der Inhalt von der Predigt geprüft wird und dass, wenn jetzt da irgendwas nicht von dir ist, dass das einfach verpufft. Und ja, und ich hoffe, dass das, was von dir dabei ist in der Predigt und dass du jetzt da Sprecher willst und ja, dass das, was du uns zum Sagen hast, wirklich fest verankert wird in unseren Herzen. Dass ja einfach, dass ein paar Leute was mitnehmen können und ihr einfach bereichert werdet. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Amen. Also wie ihr seht, das Thema von der Predigt, stark im Herrn durch den Gürtel der Wahrheit. Epheser 6, Vers 10. Und schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Angriffen des Teufels standhalten könnt. Dann in Vers 13 lesen wir, greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Und dann in Vers 14, steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit. Und dann weiter im Text kommen nur die anderen Teile von der Waffenrüstung Gottes. Ich denke, die Waffenrüstung Gottes ist für die meisten ein Begriff. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere von euch die Verse sogar schon studiert hat und die ganzen Teile von der Waffenrüstung Gottes. Der Paulus, wo er die Waffenrüstung Gottes beschrieben hat, hat er sich wohl ja, ziemlich sicher an römische Soldaten vorgestellt, der als erste Bekleidungsschicht erst einmal eine Tunika trägt. Also ich selber, ich kenne mich da jetzt so gut aus. Ich bin mal ein bisschen informiert, wie schaut denn das aus? Also so ein langes Obergewand, Was bist du über Kniegott? Man kann sich vielleicht ein bisschen wie so ein Nachthemd vorstellen. Es gibt ja immer noch Länder und Kulturen, wo Männer Tuniken tragen. Oder wenn man sich zum Beispiel eine Mönchskutte vorstellt. Das ist ja auch eher was, so was Weites, was bis über Kniegott. Und wenn man sich jetzt versucht vorzustellen, man hat da so eine Tunika an, also so ein weites Gewand, was so ein bisschen schlappert, was bis über Kniegott. Und man versucht sich vorzustellen mit so einem Kleidungsstück, soll man jetzt probieren, einen Schwertkampf zu führen. Man muss schnelle Ausfallschritte machen, Drehbewegungen, man muss flink sein und so. Und man hat dann so eine Schlapperkleidung an. Ich denke, das fällt einem relativ leicht, sich vorzustellen, dass man sich da immer wieder verhättern wird, wenn man irgendwelche spezielle Kampfbewegungen macht oder Ausfallschritt zur Seite, dann bleibt man wieder hängen, weil das Ding bis über Knie geht, hat wenig Bewegungsfreiheit und so weiter. Deswegen ist es wichtig, das Ding mit einem Gürtel festzumachen, zum Umgürten, dass die Tunika einfach am Körper anliegt, hat da deren Vorteil, man kann dann die Tunika so ein bisschen hochziehen, so hochraffen, dass sie nicht mehr ganz so weit bis über die Knie hängt, verschafft einfach bessere Bewegungsfreiheit. Und wie gesagt, liegt am Körper an, man verheddert sich nicht mehr so leicht, das ist gleich ich würde sagen, ein völlig anderes Kampfgefühl. Also ganz andere Ausgangssituation, man ist gerüstet. Also Fazit, eine Tunika ohne Gürtel ist zum Kampf nicht geeignet. Und deswegen war es wichtig, dass der Soldat sein Gürtel dreht. Und ja, außerdem war der Gürtel Halterung fürs Schwert. Also Scheide am Gürtel und in der Scheide dann das Schwert. Also kann man sagen, der Gürtel war für einen römischen Soldat die Grundlage für Kampfbereitschaft. Und ich denke, man kann sagen, die Wahrheit ist für einen Christen die Grundlage für Kampfbereitschaft. In Vers 11 lesen wir, zieht die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Die Angriffe sind also heimtückisch, hinterhältig, listig. Im Allgäu sieht man hinterfotzig. Also der Satan, der ist kein fairer Sportsmann. Der wartet, bis wir ausgeschlafen sind, bis wir gesund sind, bis wir innerlich ausgeglichen sind, bis alles passt, bis wir fit auf der Höhe sind und greift dann an, weil er so ein fairer Kampf will, sondern der greift dann an, wenn wir verwundbar sind. Wenn wir müde sind, wenn wir krank sind, wenn wir gestresst sind, so wenn es eigentlich gerade überhaupt nicht gelegen kommt, wenn es überhaupt nicht passt. Und was nur dazu kommt, der kennt ganz genau unsere Schwachpunkte. Der kennt uns ganz genau, was ganz genau, wo jeder seine Stolperfallen hat. Sei es beim einen Stolz, Hochmut, Rechthaberei, beim nächsten vielleicht Pornografie, Ehebruch, bei nächster Depression oder andere psychische Erkrankungen, Ängste, wieder beim anderen Geld, Macht und so weiter. Ihr kennt uns ganz genau und weiß, wo mir am leichtesten fallet. Aber Gott sei Dank, muss man in dem Zusammenhang auch erwähnen, kann der Teufel nicht alles machen, was er will. In Hiob zum Beispiel kommt es ganz gut zum Ausdruck, wie Gott den Teufel einschränkt. Zum Beispiel in Hiob 1, Vers 12. Da sieht Gott zum Satan, pass auf. Also da geht es ja um, muss ein bisschen ausholen, da geht es ja darum, dass Satan wirft quasi Gott vor, ja Hiob, der ist ja bloß so treu und gottgläubig und fromm, ja weil du ihn segnest durch und durch, der hat ja alles, der hat ein super Leben. Dem Gott ist ja blendend. Und ist ja klar, dass der fromm und treu und gehorsam ist. Und dann lässt Gott was zu. Gott sieht zum Satan, pass auf, alles, was er hat, ist in deiner Hand. nur ihn selbst tasche nicht an. Also er erlaubt Satan Ort zum Greifen, aber er schränkt Satan in seinem Handlungsspielraum ein. Ich denke, das ist gut zum Wissen. Also der hat es nicht freie Hand, sondern Gott limitiert es quasi, schränkt es ein. Aber trotzdem ist er immer noch ein übermächtiger Gegner von uns. Und was ist die stärkste Waffe vom Teufel? Die Lüge. Die Lüge ist die stärkste Waffe. In Johannes 8, Vers 44, da ist Jesus gerade in so einer Diskussion mit der Gruppe von Juden verwickelt. Und da spricht er ein paar richtig harte Worte. Und zwar sagt Jesus da zu den Juden: Euer Vater ist nämlich der Teufel. Und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem eigenen Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Also der Teufel ist der Vater jeder Lüge. Und nochmal eine Bibelstelle, die zum Ausdruck bringt, wie, ja, das Gegenteil von der Lüge ist ja die Wahrheit, wie wichtig es ist, in der Wahrheit zum Leben, ist 2. Thessalonicher 2, Verse 9 bis 12. Über Aufschlage, 2. Thessalonicher 2, 9 bis 12. Dieser Gesetzlose wird mit Satans Hilfe auftreten und alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder vollbringen und die Menschen verblenden. Alle, die ins Verderben gehen, wird er mit seinen Verführungskünsten zum Bösen verleiten. Sie werden ihm erliegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Aus diesem Grund liefert Gott sie der Macht der Täuschung aus, dass sie der Lüge glauben. Denn alle, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Gefallen am Unrechttun gefunden haben, wurden verurteilt werden. Also Vers 10, alle, die ins Verderben ganget, wird er mit seinen Verführungskünsten zum Bösen verleiten. Sie werdet ihm erliegen, weil sie es abgelehnt hat, die Wahrheit zum Lieben, die sie gerettet hat. Also, die Wahrheit rettet, wenn man sie annimmt. Jetzt will ich mit euch, also in Anführungszeichen, bloß zwei Wahrheiten anschauen, die gut sind, wenn man sie am Gürtel tragt. Also nur kurz vorne weg, also das Thema Wahrheit, das ist so brutal groß, das ist Wahnsinn. Und ich habe jetzt aber in Anführungszeichen bloß zwei Punkte mitgebracht. Ich denke, dass das sehr, sehr wichtige Punkte sind. Und vor allem von Punkt 1 bin ich mir ziemlich sicher, dass das der wichtigste Punkt ist. Genau, darum nenne ich den Punkt 1 auch die Wahrheit, also Betonung auf die Wahrheit. Also wir sollen ja den Gürtel der Wahrheit tragen, umgürtet mit Wahrheit. Ja, was beinhaltet denn der Gürtel der Wahrheit? Wie ihr seht, ich spreche jetzt gerade von der Wahrheit oder die Wahrheit. Und ich denke, da passt Johannes 3, Verse 16 und 17 einfach super dazu. Da könnt ihr mal mit mir aufschlagen, wenn ihr wollt. Johannes 3, Verse 16 und 17. Viele kennen es wahrscheinlich eh auswendig. Johannes 3, Verse 16 und 17. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und eine weitere, ganz wichtige Wahrheit lesen wir in Johannes 14, Vers 6. Johannes 14, Vers 6. Jesus erwiderte ihm: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Es ist klar, es weiß ja jeder Christ. Es ist ja klar, ich erzähle euch da nichts Neues. Das ist ABC im Christentum. Aber das ist einfach die Grundlage. Wenn das nicht an unserem Gürtel ist, dann sind alle anderen Teile von der Waffenrüstung ja sinnlos, nutzlos. Die Wahrheit, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass Jesus uns der Vater gezeugt hat, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass Jesus auferstanden ist, dass er wiederkommt auf die Welt, aber dann als König und als Richter, dass Jesus der Sieger ist, dass Jesus der Weg zum Vater ist, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist und dass jeder, der auf Jesus vertraut, nicht enttäuscht wird. Das ist, ja, was ich gesagt habe, die Wahrheit. Das ist die Grundlage von unserem Glauben und natürlich auch, ja, was den Gürtel der Wahrheit ausmachen sollte. Ich denke, das ist der Punkt, das ist der wichtigste Punkt, was der Gürtel der Wahrheit beinhaltet. Bin schon fertig mit Punkt 1 und komme zum Punkt 2. Und das ist ein weiterer Punkt, von dem ich denke, sehr, sehr wichtig ist, wenn er bei uns am Gürtel der Wahrheit hängt. Und zwar der Punkt 2, Gott ist treu. Gott ist treu. Ich will mit über Bibelstelle aus dem 1. Korinther schauen. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 13. Da geht es um die Treue Gottes. 1. Korinther 10, Vers 13. Bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Ich will es gleich nochmal lesen. Bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Ja, jetzt mal ehrlich, man liest es so leicht, gell? Vor allem, wenn es um gut geht, liest man es besonders leicht. Aber ich denke, das kennt jeder so, vermutlich hat es jeder schon mal so durchlebt, dass es Situationen gibt, die sich so niederschmetternd anfühlen und so grausam, dass man denkt, ey, ich packe das jetzt nicht mehr. Oder ich bin am Ende, es geht nicht mehr weiter. Und gerade in solchen Situationen ist es wichtig, dass wir die Wahrheit aus 1. Korinther 10, Vers 13 an unserer Hüfte hängen haben. Dass wir wissen, okay, Gott ist treu und auch wenn es jetzt abartig hart sich auffühlt und ich den Eindruck habe, ich brich gleich zehnmal, ich kann nicht mehr, ich darf wissen, Gott lässt nicht zu, dass sie über meine Kraft hinaus versucht wird. Es ist, der Hans-Peter Reuer hat das, glaube ich, einmal so formuliert, dass die Dinge, was uns begegnet, Jesus gefiltert sind. Aber wie gesagt, es kann sich trotzdem brutal anfühlen. Und umso wichtiger ist es, dass man das schon mal so ein bisschen trainiert, wenn man fit ist, wenn man nicht unter der Bedrängnis steht, dass man es einfach am Gürtel hat und dass man dann, wenn man es braucht, dass es griffbereit ist. Und ich will mit euch jetzt ein Beispiel aus dem Alten Testament schauen, wo jemand massiv unter Druck gekommen ist und dann erfahren hat, dass Gott treu ist. Und zwar im Alten Testament, das lesen wir in 2. Könige, Kapitel 18. Da geht es um den König Hiskia von Juda. Und das im Alten Testament mit den Königen, ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist oft, ich finde, brutal lang und manchmal ein bisschen schwierig zum Lesen. Es sind da ziemlich viele Verse, die da drin stecken. Ich werde jetzt das nicht alles durchlesen mit euch, aber ich versuche es so gut wie es geht jetzt zusammenzufassen. Einfach, dass man mal so einen groben Überblick kriegt, was war die Situation, wie ist es mit Hiskia gegangen und wie geht es dann weiter. Also wie gesagt, es steht in 2. Könige 18, wer aufschlagen will, ist auf jeden Fall kein Fehler. Hiskia ist König geworden von Juda. Und der hat super angefangen. der hat erst einmal den Götzendienst abgeschafft. Dann hat der Juda aus der Herrschaft von Assyrien befreit. Und er hat im Tempel, also im Haus Gottes, Türen und Pfosten mit Gold überziehen lassen. Er hat also Gott geehrt, indem er den Tempel veredelt hat. Also wie gesagt, Hiskia hat super angefangen, hat einen super Start noch gelegt. Und ja, einige Jahre später hat sich die Lage ein bisschen verändert. Also quasi die Sicherheitslage hat sich verändert. Der König von Assyrien ist in Juda eingefallen und hat sämtliche befestigte Städte erobert. Hiskia ist massiv unter Druck gekommen. Er hat also richtig Angst gekriegt. Dann hat er was Überraschendes gemacht. Weil Hiskia wird ja als jemand vorgestellt, der ein enormes Gottvertrauen gehabt hat. Aber er ist unter Druck gekommen. Er hat gesehen, okay, der König von Assyrien greift an. Der hat schon viele andere Könige besiegt und jetzt steht er bei mir vor der Haustüre. Dann hat er Folgendes gemacht. Er hat dem König von Assyrien eine Nachricht geschickt. Er hat sich erst einmal entschuldigt, weil er hat sich ja aus der Unterdrückung von der Assyrer befreit im Vorfeld. Und jetzt hat er gesehen, okay, der Assyrerkönig, der kommt in Macht, der wird bedrohlich. Und jetzt entschuldigt er sich bei ihm. Das können wir in 2. Könige, Kapitel 18, Vers 14 lesen. Und zwar entschuldigt er sich mit den Worten: Ich habe einen schweren Fehler gemacht. Zieh bitte aus meinem Land wieder ab. Ich will auch alles tragen, was du mir auferlegst. Das heißt quasi, bitte zieh wieder ab, ich mache alles, was du willst. Und dann die Antwort vom Assyrerkönig ist eine enorme Tributzahlung. 300 Talente Silber und 30 Talente Gold. Also das jetzt zum Rechnen und auf die heutige Zeit zum Projizieren, da fehlt mir das Wissen und das so rüber zum Bringen. Aber was total eindrücklich ist, also Hiskia hat es bezahlt und nachdem er die brutale Tributzahlung getätigt hat, war die Schatzkammer leer. Es war die Schatzkammer leer und nicht bloß die Schatzkammer, er hat sogar von den Türen und Pfosten im Tempel, wo er vorher noch hat vergolden lassen, das ganze Gold abmachen lassen und hat es für die Tributzahlung an den König von Assyrien hergenommen. Also da sieht man mal, er ist quasi arm da gestanden. Wie viel Geld noch auf der Seite war, keine Ahnung, es wird nicht berichtet, aber auf jeden Fall, die Schatzkammern waren leer. Und er hat sich quasi am Tempel Gottes vergangen, indem er das, was er vorher schwer vergoldet und veredelt hat, wieder weggerissen hat und als Tributzahlung hergenommen hat. In der Hoffnung, dass dann der König von Assyrien endlich abzieht. Aber was ist dann passiert? Der König von Assyrien hat sich nicht an die Vereinbarung gehalten. Er hat zwar das ganze Silber, das ganze Gold von Juda genommen, aber angreifen wollte er trotzdem. Hiskia hat sich also das Wort von einem Lügner verlassen. Und dann geht es weiter. Der syrische König, der schickt dann Boten zum Hiskia. Der steht dann an der Stadtmauer. Mit dabei war ein riesiges Heer, also brutale Menge an Krieger, und hat Hiskia damit richtig Angst gemacht. Der hat jetzt erst einmal psychologische Kriegsführung betrieben. Und der hält dann eine Ansprache vor der Stadtmauer, also rhetorisch vom Feinsten, und setzt lauter Spitzen, so richtig deprimierend. Er lästert Gott, er spricht alle möglichen Drohungen aus. Einer davon ist zum Beispiel, dass über durch die lange Belagerung, die jetzt dann stattfinden wird von Assyrien und Juda quasi eingekesselt ist, abgeschnitten von der Außenwelt, dass sie gar nicht mehr an Lebensmittel kommt und irgendwann gar nicht Lebensmittel aus, irgendwann Gottes Trinken aus. Und dann kommt über die Drohung, ihr werdet euren eigenen Urin trinken und euren eigenen Kot essen. Oder dann noch was besonders mies ist, also der assyrische König, der spricht dann zu Hiskia und halt zum Volk Juda: Es ist der Wille Jahwes, dass Assyrien in Juda einmarschiert. Und Gott will, dass Juda in Schutt und Asche gelegt wird. Also der hat Hiskia so richtig unter Druck gesetzt. Und vor allem, das ist jetzt mal richtig, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, eine mega deprimierende Situation. Er hat erstmal das ganze Gold, also brutale Reichtümer hergenommen, in der Hoffnung, er kann sich freikaufen. Und dann stellt er fest, der hält sich ja gar nicht an sein Wort. Jetzt stand die arm da und belagert bin ich trotzdem. Also die Situation hat es nicht besser gemacht. Also wie gesagt, Hiskia hat richtig Angst gekriegt. Hiskia ist mächtig unter Druck gekommen. Und dann endlich macht Hiskia das, was er schon von Anfang an hätte machen sollen. In 2. Könige 19, Vers 1 lesen wir: Als der König das hörte, riss er sein Obergewand ein, zog den Trauersack an und ging ins Haus Jahwes. Er ging ins Haus Jahwes. Er ist endlich zu Gott gekommen und hat seine ganze Not, sein ganzes Leid zu Gott gebracht. Und dann in Vers 5 lesen wir die Antwort. 2. Könige 19, Vers 5 und folgende. Die Männer des Königs kamen zu Jesaja, also zu dem Propheten Jesaja, und erhielten folgende Antwort. Also Gott benutzt den Propheten Jesaja und gibt Hiskia die Antwort. So spricht Jahwe: Hab keine Angst vor den Drohungen, die du gehört hast. Fürchte dich nicht vor den Lästerungen der Boten des assyrischen Königs. Pass auf, ich werde dafür sorgen, dass er ein Gerücht hört und in sein Land zurückkehrt. Dort werde ich ihn umbringen lassen. Ich muss das gerade nur mal vorlesen. 2. Könige 19, Vers 5 folgende. Die Männer des Königs kamen zu Jesaja und erhielten folgende Antwort. Sagt eurem Herrn, so spricht Jahwe: Hab keine Angst vor den Drohungen, die du gehört hast. Fürchte dich nicht vor den Lästerungen der Boten des assyrischen Königs. Pass auf, ich werde dafür sorgen, dass sie ein Gerücht hört und in sein Land zurückkehrt. Dort werde ich ihn umbringen lassen. Und genau so kommt es dann auch. Wir, Gott's Ulb, wenn ihr das leset, also so die ganze Geschichte, das Verhalten vom Hiskia, das mit dem Gold und dann die Angst und dann kommt er zum Gott. Also meine erste Reaktion war: Oh Mann, Hiskia, was machst du da eigentlich? Warum bist du denn nicht gleich zu Gott gekommen? Du willst das ganze Gold hergeben und für nichts und wieder nichts. Du hast dich auf deine eigene Schlauheit verlassen, auf deinen eigenen Plan. Warum bist du denn nicht gleich zu Gott gekommen? Aber ganz ehrlich, mir erinnert das Verhalten vom Hiskia so ein bisschen an mich selber. Wenn Aufrichtung kommt, dann kann es schon mal vorkommen, dass ich zuerst mal versuche, selber klar zu kommen. Und dass ich dann einen Weg einschlage, der Gott überhaupt keine Ehre macht. Oder sogar im Gegenteil, vielleicht Gott sogar nur beleidigt. Und umso mehr fasziniert mich Gottes Reaktion in dem Fall vom Hiskia. Da kommen keine Vorwürfe, keine Zurechtweisung, sowas wie: Aha, hast du es zuerst mit dem eigenen Gold probiert und hat es dir was geholfen? Oder: Aha, du hast ja gemeint, du bist so schlau und kriegst es selber in den Griff. Und jetzt kommst du auf einmal, jetzt kannst du selber schauen, wie weit du kommst. Gar nichts. Hiskia kommt zu Gott und Gott ermutigt ihn erst einmal: Hab keine Angst, seht ihr. Und ich finde das gewaltig, wie Gott im Hiskia begegnet. So aus rein menschlicher Sichtweise betrachtet, ist es eine brutale Steilvorlage für Vorwürfe, für Sticheleien oder sogar für Ablehnung. Und das finde ich so stark, dass Gott treu ist. Nochmal 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Ja, ich will da natürlich ermutigen, dass, wenn die nächste Anfechtung kommt, dass wir, dass wir sofort zu Gott kommen. Dass wir nicht wartet und zuerst mal selber rumwurschtelt, so wie der Hiskia. Und dann erst eine Weile später feststellt, das bringt ja gar nichts, was ich da probiere. Aber selbst wenn wir mal wieder so töricht sind und selber alles Mögliche probiert und feststellt, ich krieg's nicht noch, dass man dann nicht vor Scham vor Gott wegbleibt, sondern dass man zu Gott kommt, genauso wie der Hiskia. Egal, was im Vorfeld alles gelaufen ist, was man alles probiert hat, dass man dann zu Gott kommt. 2. Timotheus 2, Vers 13. Und wenn wir untreu sind, bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Nochmal 2. Timotheus 2, Vers 13. Und wenn wir untreu sind, bleibt er dennoch treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Und ja, da will ich uns jetzt einfach ermutigen, dass wir mit deren zwei Wahrheiten durchs Leben gegangen, einfach mit der Wahrheit, Jesus Christus, Sohn Gottes, und mit der Wahrheit, Jesus Christus ist treu. Und ich denke, wenn wir mit der Ausstattung, mit der Grundlage an unserem Gürtel durchs Leben gegangen, dann wäre das schon mal eine sehr gute Voraussetzung, um auf die Angriffe vom Teufel ja gut zu reagieren, dass man die Anfechtungen überstandet. Amen.